Wir haben zuletzt gehört, dass der Fluch Gottes als Folge des Sündenfalls über die gesamte Schöpfung erging. 1. Mose Kapitel 3, Vers 17. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen. Nur mit großer Kraftanstrengung sollte in Zukunft der Broterwerb für Adam verbunden sein. Aber, und darin zeigt sich doch die große Güte unseres Gottes, der Acker sollte dem Menschen alles geben, was zu seinem Lebensunterhalt nötig war. Gott zog also seinen Segen nicht gänzlich zurück. Und noch in einer anderen Hinsicht sorgte Gott für Adam und Eva. Er verschaffte ihnen ordentliche Kleidung. Denn sie waren nackt und hatten sich nur notdürftig mit Feigenblättern bedeckt, weil sie sich nach dem Sündenfall voreinander schämten. Bedenken wir auch, dass niemand anders im Garten war als nur Adam und Eva, und doch schämten sie sich voreinander, obwohl sie ein Ehepaar waren, weil sie nackt waren. Jetzt erkannten sie ihre Nacktheit, vorher war das für sie überhaupt kein Problem. Vor dem Sündenfall war ihre Nacktheit für sie kein Problem. Jetzt wurde das zu einem Problem. Und wir haben im Zusammenhang mit Kapitel 3, Vers 7 ausführlich darüber gesprochen, dass die Scham, die Adam und Eva plötzlich empfanden, auf der einen Seite eine unmittelbare Folge des Sündenfalles war, also etwas mit der Sünde in ihrem Herzen zu tun hatte, auf der anderen Seite aber auch ein Schutzwall für den sündigen Menschen ist. Abbau der Scham, Schamlosigkeit ist ein charakteristisches Zeichen, ein charakteristisches Merkmal der Menschen in der letzten Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir leben heute in einer schamlosen Gesellschaft. Das ist eine große Not, aber es ist eben eine Tatsache. Wir leben in einer schamlosen Gesellschaft. Während Gott darum bemüht ist, die Blöße des Menschen zuzudecken, ist Satan darum bemüht, den Menschen in der Öffentlichkeit auszuziehen und ihm jegliche Kontrolle über sich selbst zu rauben. Der von Dämonen besessene Gadarener, an den ich jetzt einmal erinnern darf, der sich in den Grabhöhlen aufhielt, von dem uns das Evangelium berichtet, war nackt. Als er durch unseren Herrn Jesus Christus befreit wurde, da kleidete er sich, so kann man nachlesen, und benahm sich vernünftig. Das heißt, ein Mensch, der unter die Herrschaft des Herrn Jesus Christus kommt, bedeckt seine Blöße. Die Kleidung ist dazu da, zu bedecken. Das ist der erste Sinn, der hauptsächliche Sinn der Kleidung. Da geht es nicht in erster Linie um Schönheit. Man darf sich natürlich nett und schön anziehen, das ist gar kein Problem, ist gar keine Frage. Aber der übergeordnete Sinn der Kleidung ist die Bedeckung. Das müssen wir von der Heiligen Schrift her vielleicht ganz neu erkennen. Weil ansonsten würden wir sagen, das sind doch äußerliche Fragen, Fragen der Äußerlichkeit. Und die sollten uns nicht allzu sehr beschäftigen. Aber doch hat gerade die Kleidung, und sie wird hier ja erwähnt, schon auf den ersten Seiten der Bibel, eine besondere Bedeutung. Sie ist ein Abbild der Kleidung, die wir in geistlicher Hinsicht durch unseren Herrn Jesus Christus bekommen, beziehungsweise bekommen haben. Wir werden gleich noch darauf zurückkommen. Von daher ist dieses Thema zwar kein heilsnotwendiges, aber doch ein sehr wichtiges Thema. Nun, es gibt grundsätzlich überhaupt nichts in der Bibel, was nicht wichtig wäre. Es gibt wohl sekundäre Themen, aber alles, was in der Bibel steht, hat irgendwie seine Bedeutung, und besonders auch das Thema Kleidung ist also nicht unwesentlich. weist uns hin auf etwas Geistliches, sehr Bedeutsames und sehr Zentrales. Also es geht um Bedeckung, der Blöße. Wir sollten uns an der Stelle ruhig auch mal die Frage stellen, das Thema Kleidung ist ja ein sehr sensibles Thema, für manche überhaupt kein Problem, sie denken kaum darüber nach, aber schon allein die Tatsache, dass Gott hier Adam und Eva bekleidet hat, es ging von Gott aus, sollte uns aufhorchen lassen. Das heißt also, auch das Thema Kleidung muss geregelt werden von Gott her, in der Verantwortung vor Gott. Das sollte man schon den Neubekehrten sagen, denen also, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, gerade zum Glauben an Jesus gekommen sind, dass sie auch in diesen Fragen vor Gott stehen und auf diesem Gebiet nach dem Willen Gottes fragen sollten. Und wenn wir bedenken, dass Kleidung etwas mit Bedeckung zu tun hat, dann ist es ganz klar, dass wir uns in dieser Hinsicht orientieren sollten. Wie ich bereits gesagt habe, der Satan, und das brauche ich ja gar nicht näher auszuführen, der Satan hat es darauf abgesehen, den Menschen zu entkleiden, und zwar in der Öffentlichkeit, das begegnet uns ja immer wieder. Gott deckt zu. Gott deckt den Leib des Menschen zu, in Sonderheit seine Blöße. Die Frage ist, wenn wir es mal ein bisschen konkreter formulieren, die Frage ist, ist das eine Bedeckung für eine christliche Frau oder einen christlichen Mann, wenn man also eine hautenge Hose anzieht oder einen hautengen Rock oder ein hautenges Kleid trägt, ist das eine Bedeckung? Ich will euch das einmal überlassen, darüber nachzudenken, darüber nachzusinnen, damit zu Gott zu gehen, ihm die Frage zu stellen, wie er die ganze Sache sieht. Ich will euch jetzt keine Antwort darauf geben, aber ich möchte euch ans Herz legen, darüber nachzudenken, was denn der Grundsatz ist, der hier deutlich wird in 1. Mose Kapitel 3 im Blick auf die Kleidung. Der Grundsatz, Bedeckung, das wollen wir nicht vergessen. Bedeckung. Gut, wir gehen einen Schritt weiter. Wir sehen hier, wie barmherzig Gott mit seinen Kindern umgeht. Er sorgt also für vernünftige Kleider und tauscht den Schurz aus Feigenblättern, den sie sich selbst gemacht hatten, gegen Röcke aus Tierfellen aus. Und das ohne, dass Adam und Eva ihn darum gebetet oder gebeten hatten. Das ist erstaunlich, finde ich. Es geht also alles von Gott aus. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Wir lesen also nichts davon, dass Adam und Eva jetzt zu Gott gekommen sind und haben gesagt, also wir brauchen irgendetwas Besseres als diese Feigenblätter, um unsere Blöße zuzudecken. Bitte verschaff uns doch irgendetwas. Nein, sondern die ganze Geschichte geht von Gott aus. Das ist sehr wichtig. Dieser Grundsatz ist sehr wichtig, auch wenn wir es nachher geistlich anwenden. Also diese Tatsache sollte uns ein für alle Mal klar machen, wie verkehrt es ist, wenn wir uns wegen unserer zukünftigen materiellen Versorgung Sorge machen. Ja, das ist auch etwas Wunderschönes, was wir hier finden. In diesem Vers, Gott sorgt also für Adam und Eva. Er sorgt für die Kleidung. Er macht sich Gedanken darüber. Viel mehr als sie. Er macht sich Gedanken darüber. Wie sagt der Herr Jesus Christus in seiner sogenannten Sorgenpredigt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles nötig habt. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Also, richtet eure Gedanken und Sinne auf das Reich Gottes. Das kann man, in Christus Jesus. Er ist darin zunächst einmal unser Stellvertreter, unsere Gerechtigkeit vor Gott. Und gleichzeitig aber auch empfangen wir den Heiligen Geist, damit wir im praktischen Alltag uns ausrichten können nach dem, was Gott will. Also, Es geht uns um den Bau des Reiches Gottes. Für alles andere will Gott dann Sorge tragen. Und das darf man immer wieder erleben, in ganz wunderbarer Weise. Wir sehen am Beispiel Adams und Evas, dass Gott immer besser für uns sorgt, als wir es selbst tun könnten. Statt Feigenblätter, Röcke aus Tierfellen. Ich denke, das ist doch ein qualitativer Unterschied. Rechnen wir also damit, dass sich Gottes Güte uns gegenüber nicht verändert hat. Der, der uns in der Vergangenheit versorgt hat, der uns gekleidet hat, der uns Essen und Trinken gegeben hat und alles in Hülle und Fülle darüber hinaus noch, der wird uns auch in Zukunft versorgen. Das wird vielleicht für uns bald auch noch mehr an Aktualität gewinnen. Das Thema Versorgung, wo alles knapper wird. Aber Gott sorgt für seine Kinder. Das ist also eine große Freude, die wir hier entdecken dürfen in diesem Vers. Also zunächst einmal, wir halten fest, die Wichtigkeit der Kleidung, wir kommen darauf noch einmal zurück, wenn wir es geistlich anwenden. Dann als zweites, dass Gott für seine Kinder sorgt. Niemand muss ihn erst darauf aufmerksam machen, sondern er sorgt von sich aus für seine Kinder, für ordentliche, vernünftige Kleidung. Wir gehen einen Schritt weiter. Doch was für den einen eine große Freude ist, wenn er über dieses Wort nachdenkt, das ist für den anderen vielleicht ein Grund zur Traurigkeit. Warum wohl? Was denken wir? Warum? Nun, es musste ein Tier sterben. Und dieses Tier hat Gott doch wahrscheinlich selbst geschlachtet. Er hat ja die Röcke aus Fellen gemacht und somit kann man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Gott auch ein Tier geschlachtet hat. Also ein Tier auf jeden Fall ist geschlachtet worden und sehr wahrscheinlich von Gott selbst. Also ein Tier musste sterben zum ersten Mal, nachdem Gott die Menschen geschaffen hatte und auch die Tiere geschaffen hatte. Nach dem Sündenfall geschah dieses, nicht vorher, um den Menschen zu kleiden. Und in einer Zeit, in der man sich mehr für den Tierschutz einsetzt, als für den Schutz des ungeborenen Lebens im Mutterleibe, mag das sogar für manche ein großes Ärgernis sein. Nicht nur ihre Herzen traurig machen, dass da ein Tier sterben muss, sondern es mag sogar für manche ein großes Ärgernis sein. Wir leben in einer total pervertierten Zeit. Das ist alles gar nicht mehr normal. Wir sehen die Dinge nicht mehr klar und deutlich. Aber die Bibel bringt uns immer wieder zurecht und macht uns das klar. Es ist ein großer Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier. Wir wollen das eine festhalten. Es gibt auf dieser Erde keinen einzigen Menschen, der die Tiere in Wahrheit so liebt wie Gott, der sie aus Liebe geschaffen hat. Und das Wort Gottes warnt uns davor, Tiere zu misshandeln. Gott hat sie der sorgsamen Pflege des Menschen anvertraut. Und wir lesen in den Sprüchen beispielsweise, Kapitel 12, Vers 10, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, der Gottlose geht unbarmherzig mit seinem Vieh um. Und wenn wir an das letzte Kapitel im Propheten Jona denken, da sehen wir, dass Gott sich nicht nur um die Menschen kümmert, sondern er kümmert sich auch um die Tiere. Als er dem Jona beibringt, dass er ein Herz voller Barmherzigkeit hat für die Menschen dort in Ninive, da fügt er auch noch die Tiere hinzu. Soll mich nicht jammern, diese große Anzahl von Menschen in Ninive und die Tiere. Gott erwähnt also ausdrücklich auch die Tiere. Das heißt also, Gott hat ein Herz für seine Schöpfung, auf jeden Fall. Und wir sollten auch die Tiere gern haben, wir sollten sie lieb haben. Aber wir sollten eben doch einen entscheidenden Unterschied machen zwischen dem Menschen und dem Tier. Das, was dem Menschen gesagt wird, in Kapitel 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib, Übrigens nicht als Mann und Mann oder als Weib und Weib, sondern als Mann und Weib. Das sagte er nicht zu den Tieren. Sie sind nicht zum Bilde Gottes geschaffen, aber der Mensch. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Die Tiere sind dem Menschen untergeordnet und müssen ihm dienen. Der Mensch bestimmt über das Leben und den Tod eines Tieres. Und wenn man diesen Unterschied nicht macht, dann kann das geradezu abartige Folgen haben. So erzählte mir neulich in diesen Tagen noch eine Frau, sie habe an der Fleischtheke nach Aufschnitt Ausschau gehalten. Und da stand nun eine Dame neben ihr, die ebenfalls Aufschnitt kaufen wollte. Aber nicht für ihre Familie, nicht für ihren Ehemann, nicht für ihre Kinder, sondern für ihren vierbeinigen Liebling. Ja, Aufschnitt. Das muss man sich mal vorstellen. Kommentar überflüssig. Also solche Blüten treibt das, wenn man nicht klar und deutlich den Menschen von dem Tier unterscheidet oder umgekehrt das Tier vom Menschen. Bedenken wir, dass nicht Adam das erste Tier geschlachtet hat, wie wir bereits erwähnten, sondern Gott selbst hat es getan. Sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich er selbst. Seit jener Zeit, also seit dem Sündenfall, ist es dem Menschen erlaubt, Tiere zu schlachten, um sich dadurch zu kleiden und sich davon zu ernähren. Nun, wir haben nichts dagegen, wenn sich ein Mensch vegetarisch ernährt. Haben wir gar nichts dagegen. Warum haben wir nichts dagegen? Warum? Weil Gott nichts dagegen hat, ja? Du kannst dich da ernähren, wie du willst. Du kannst so viel Gemüse essen, wie du willst und alles Fleisch verachten. Gott hat nichts dagegen, ja? Also, Gott hat nichts dagegen, wenn du dich vegetarisch ernährst, aber Gott hat auch nichts dagegen, wenn sich jemand eine Currywurst schmecken lässt, ne? Hat Gott auch nichts dagegen. Wer meint, der Mensch solle grundsätzlich auf Fleisch verzichten, hat das Wort Gottes nicht auf seiner Seite. Ja? Das ist wichtig, dass wir das klar unterscheiden voneinander. Also, du kannst machen, was du willst, du kannst dich ernähren, wie du willst, hoffentlich gesund, mit Fleisch, ohne Fleisch, das ist in dein Belieben gestellt, nur mach nicht für den anderen ein Gesetz aus der einen oder anderen Sache. Neulich las ich im Wartezimmer eines Arztes auf der Titelseite einer Zeitschrift Folgendes. Das hat mich doch zum Schmunzeln angeregt. Von Schweinen und Rindern empfohlen, das Buch zur fleischlosen Ernährung. Wie gesagt, von Schweinen und Rindern empfohlen, ja? Nicht von Gott empfohlen. Ja? Das ist ganz wichtig. Nicht von Gott empfohlen. Das heißt also, nach dem Sündenfall ist der Genuss vom Fleisch nicht nur erlaubt, sondern das ganz Normale. Ja? So. Trotzdem, mach damit, was du willst. Aber mach kein Gesetz aus bestimmten Dingen. Es mag jeder so halten, wie er es für richtig hält, wie er es will. Gut, lassen wir es dabei. Es gibt wichtigere Dinge, möchte jemand sagen. Aber ich habe bereits darauf hingewiesen, es gibt nichts in der Bibel, was unwichtig ist. Wohl, wie wir auch schon erwähnt haben, sekundäre Themen, aber an sich nichts Unwichtiges. Und wenn an dieser Stelle jemand Fragen hat, dann sollte man doch auch zu diesem Thema etwas zu sagen haben und diese Fragen durchaus ernst nehmen. Aber dann kommen wir noch zu etwas anderem, was von allergrößter Bedeutung ist im Blick auf das Geistliche. Das Schlachten von Tieren spielt in der folgenden Geschichte der Menschheit eine sehr, sehr wichtige Rolle im religiös-kultischen Bereich, wie wir es dann bereits Kapitel 4 bei Kain und Abel sehen. Auch denken wir an die damit verbundenen Opfermahlzeiten. Das erste, was Noah tat, als er die Arche verließ, zusammen mit seiner Familie nach der Sintflut, war, dass er einen Altar baute und Gott ein Opfer darbrachte, ein Brandopfer. Unzählige Tiere sind im Laufe des religiösen Lebens der Menschheit als Opfer dargebracht worden, sowohl den Götzen der Heiden als auch dem wahren Gott Israels. Der es ausdrücklich so angeordnet hat. Bei der Einweihung des Tempels unter dem König Salomo wurden nach dem Gebet Salomos 22.000 Rinder und 120.000 Schafe geopfert. Und bereits zuvor, als man die Bundeslade in den Tempel führte oder brachte, opferte man Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte, so lesen wir. 2. Chroniker, Kapitel 5, Vers 6. Also es sind im Laufe der Geschichte, auch im Laufe der Geschichte des Volkes Israel, unzählige Tieropfer dargebracht worden. Das bedeutet also, es sind unzählige Tiere geschlachtet worden und deren Blut ist vergossen worden. Und Gott verfolgte damit eine unterweisende Absicht. In den vielen Sünd- und Brandopfern sollte immer wieder deutlich werden, dass der Mensch ein Sünder ist, der nach Gottes Recht den Tod verdient hat. Und es sollte etwas deutlich werden vom Prinzip der Stellvertretung. Anstelle des Sünders starb ein Tier. Symbolisch wurde durch die Opferhandlung im Sündopfer die Sünde des Menschen hinweggenommen. Und im Brandopfer eine vollkommene Gesetzeserfüllung zugerechnet. Jemand hat das mal so formuliert, er nahm mir, was mich quält, Sündopfer. Da wurde symbolisch die Sünde auf das Tier gelegt durch Handauflegung, übertragen auf das Tier und das Tier anstelle des Sünders getötet, er nahm mir, was mich quält, nämlich meine Sünde, und gab mir, was mir fehlt. Das bedeutet also, wenn wir ans Brandopfer denken, die Hingabe, die Verherrlichung Gottes, symbolisch dargestellt in diesem Brandopfer, die Gesetzeserfüllung, die völlige Gesetzeserfüllung, wurde dem Sünder zugerechnet. Das Leben wurde ihm zugerechnet, ja? Das Leben, das bereit war, sich Gott ganz und völlig hinzugeben. Also, er nahm mir, was mich quält, Sündopfer, und gab mir, was mir fehlt, Brandopfer. Und es geschah, wenn auch nur schattenhaft, in den Tieropfern eine vollkommene Sühne, auf der einen Seite Sündopfer, und ein vollkommenes Leben, nämlich das Leben, das Gott verherrlicht, durch einen Stellvertreter. Auf diese Weise wurde die Versöhnung mit Gott dargestellt. Und nun wissen wir ja, dass all die Tieropfer im Alten Testament nur Schattenbilder waren für das eine große Opfer, das unser Herr Jesus Christus nach dem Willen seines himmlischen Vaters für uns am Kreuz dargebracht hat. Als im Tempel während des Passafestes Tausende von Tieropfern dargebracht wurden, da starb unser Herr Jesus Christus am Kreuz als das Lamm Gottes, als das Passahlamm, das unsere Sünde getragen hat und uns mit Gott versöhnt hat durch sein Blut. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er ist unser Stellvertreter, der an unserer Stelle starb. Ohne Blutvergießen, so sagt der Hebräerbrief, geschieht keine Vergebung. Wir sehen also, das Schlachten der Tiere, das Opfern der Tiere hatte eine große Bedeutung im Alten Testament. So wie auch die Kleider eine große hinweisende Bedeutung haben. Und immer dann, davon können wir ausgehen, immer dann, wenn etwas auf geistliche Dinge hinweist, auf geistliche Wahrheiten hinweist, stürzt sich der Satan darauf und verzerrt das und macht es kaputt und zerstört es und pervertiert es. Denken wir nur an die Ehe, die ja ein Abbild sein soll, der Gemeinschaft, die Christus hat mit seiner Gemeinde. Und wenn der Teufel gerade auch in unserer Zeit die Ehen, auch die Ehen der Christen angreift, und kaputt machen will und zerstören will, dann nicht nur, weil er den Menschen hier schon auf dieser Erde die Hölle bereiten will, denn eine Ehe kann wirklich die Hölle auf Erden sein, sondern worum geht es dem Satan in erster Linie? Worum geht es ihm? Dieses Bild, dieses Abbild zu verzerren, Christus und seine Gemeinde, wofür die Ehe ja da ist, um das darzustellen, diese intensive, innere, innigliche Gemeinschaft zwischen Christus und seiner Gemeinde soll in der Ehegemeinschaft, im Einssein der beiden, dargestellt werden. Bildlich dargestellt werden, symbolisch. Und kein Wunder, darauf hat es der Satan abgesehen. Und so auch, was die Kleidung angeht. Noch einmal, ja, bedenkt das, wenn ihr über eure Kleidung nachdenkt, das ist nicht nur eine Sache der Äußerlichkeit oder der Schönheit. Gott hat nichts gegen schöne Kleider. Aber das ist nicht das Allererste. Hier geht es um ein Abbild. Und zwar um das Abbild der Gerechtigkeit, die wir in Christus haben. Darum ist die Kleiderfrage bedeutsam. Es ist nicht heilsentscheidend, ja, was du trägst, aber sie ist bedeutsam, die Kleiderfrage. Ich möchte das mehr vom Evangelium bringen, nicht unter dem Druck des Gesetzes. Ich möchte euch das ans Herz legen, darüber nachzudenken. Ja, ich weiß nicht, wer unter euch schon mal mit dem Herrn Jesus über seine Kleider gesprochen hat. Das weiß ich nicht. Wer nach diesem Prinzip des Zudeckens seine Kleider aussucht und dann darüber hinaus noch nach seinem Geschmack, ja, nach seinem persönlichen Geschmack. Da hat der eine vielleicht einen besseren Geschmack als der andere. Ne? Ja, aber das ist zweitrangig. Wir sehen also, diese Dinge sind wichtig, die hier schon auf den ersten Seiten der Bibel berichtet werden. Durch den Heiligen Geist erkennen wir, das ist in 1. Mose 21, wenn es hier heißt, Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Um mehr geht als um Kleidung für den Leib. Die Kleider für den Leib sind ein Hinweis auf die Kleider des Heils, von denen Jesaja spricht. Durch den Glauben an Jesus sind wir eingekleidet in das Kleid seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Das heißt, unsere geistliche Blöße ist zugedeckt durch das Blut Jesu. Durch seine Gerechtigkeit, in die wir eingekleidet sind. Unsere geistliche Blöße vor Gott ist zugedeckt. Merken also, wie wichtig das Thema ist, das wir heute Morgen hier miteinander bewegen. Ja, wie zentral, oder sagen wir es mal so, auf welche zentrale Wahrheiten uns dieses Thema stößt. Ja? Vielleicht haben wir so intensiv noch gar nicht darüber nachgedacht. Also wir sind eingekleidet in die vollkommene Gerechtigkeit Gottes. Unsere Blöße ist zugedeckt. Wunderbar. Unsere Sünde durch das Blut Jesu. Das ist etwas anderes als die Feigenblätter, aus denen die beiden sich zunächst mal hier einen notdürftigen Schurz geflochten haben. Ja, das ist auch ein Bild, das wir anwenden können, wenn der Mensch versucht, selbst so durch seine guten Werke und seine fromme Leistung und dergleichen, ja, seine Blöße vor Gott zu bedecken. Das reicht nicht aus. Deshalb schlachtet Gott hier ein Tier und macht Röcke aus Fellen, um die beiden einzukleiden in etwas, was seiner von ihm kommenden Gerechtigkeit entspricht. Wenn wir es geistlich verstehen. Also, es geht nicht darum, dass wir unsere paar guten Werke zusammenkratzen, um damit vor Gott unsere geistliche Blöße zu bedecken, ein paar Feigenblätter nehmen und die zusammenflechten, sondern es geht um etwas, was Gott uns schenkt in seinem geliebten Sohn, seine vollkommene Gerechtigkeit, die Kleider des Heils, die wir in ihm haben. Und dann achten wir bitte zum Schluss noch auf zwei Umstände, die uns hier geschildert werden. Zum einen, noch einmal, ist es Gott selbst, der die Röcke gemacht hat. Wir fragen, wer hat Christus gekreuzigt? Wir antworten, die Juden, natürlich auch. Pilatus spielte da eine Rolle, die Juden konnten es ja nicht selbst tun, also brauchten sie die Heiden, die Nationen, stellvertretend den Pilatus und seine Leute, als Handlanger, um dieses schreckliche Werk zu verrichten. Also die Juden waren es, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Aber wenn wir ein tieferes Verständnis haben dessen, was dort am Kreuz geschehen ist, dann sagen wir, unsere Sünden, wir, ich, meine Sünden, haben ihn ans Kreuz gebracht. Und wenn es noch ein bisschen tiefer geht, dann sagen wir, dann antworten wir auf die Frage, wer hat Christus ans Kreuz gebracht? Gott hat ihn ans Kreuz gebracht, ja? Gott selbst. Gott selbst hat ihn dorthin gebracht. Er hat das getan. Er hat ihn für uns alle dahin gegeben, so lesen wir in Römer Kapitel 8. Gott schlachtete seinen Sohn als Lamm, um uns einzukleiden in sein Heil. Es war Gottes Gedanke und es war Gottes Tat dort am Kreuz. Ja? Dafür sind natürlich nur jemandem die Augen geöffnet, der den Heiligen Geist hat. Niemand kann das erkennen. Wenn Jahr für Jahr diese Karfreitagsprozession stattfindet auf der Harz von Seiten der italienischen Gemeinde, dann ist das ja eine Sache, die gut gemeint ist. Man will das Leiden Jesu darstellen. Man will darüber neu nachsinnen und erschüttert sein in seinem Herzen. Aber geistliche Wahrheiten kann man im Grunde genommen so nicht darstellen. Und ganz gewiss nicht die Wahrheit, dass Gott seinen Sohn dort ans Kreuz gebracht hat. Es waren die bösen Menschen, ja? Aber Gott selbst ist es gewesen. Es war sein ewiger Ratschluss von Ewigkeit her. Das wollen wir bedenken. Und das steckt drin in dieser Aussage, und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen. Und jetzt kommt's, und das hat mich überrascht und erstaunt und auch erfreut, als mir das aufging, dass es hier heißt, und zog sie ihnen an. Man möchte doch davon ausgehen, das waren doch keine kleinen Kinder mehr, ja, die man anziehen musste. Jetzt geht Gott selbst hin und zieht die beiden an. Zieht den Adam an, zieht ihm einen Rock aus Fellen an, ein Kleid aus Fellen und auch der Eva. Er kommt also nicht mit diesen fertigen Sachen oder mit den angefertigten Sachen zu den beiden und sagt so, nun versucht mal, ob sie euch passen, ja? Sondern Gott macht das selbst, ne? Stellen wir uns das einmal vor, wir gehen in ein Kaufhaus nach C&A oder wohin auch immer. Nicht wahr? Andere, die ein bisschen mehr Geld haben, gehen vielleicht woanders hin, die gehen nach Pek und Kloppenburg. Und man will uns da die Kleider anziehen, ja? Die ziehen wir uns selbst an, wir sind groß genug. Aber hier heißt es ausdrücklich, dass Gott sie ihnen anzog. Ihr Lieben, und das ist für mich ein Beweis dafür, dass man die Gnade Gottes nicht beschränken darf. Nicht beschränken darf auf das, was der Herr Jesus Christus dort am Kreuz objektiv als Heil vollbracht hat, sondern sie umschließt auch unseren Glauben, der dieses Heil in Anspruch nimmt. Auch unser Glaube ist ein Werk Gottes. Auch wenn die Bibel sagt, zieht an, so ist es auch ein Werk Gottes. Gott selbst muss es uns anziehen. Der Glaube ist eine Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Er ist Gnade und nichts als Gnade. Und wenn wir von Gnade sprechen und wenn wir sagen, das Wort allein, die Gnade allein, Christus allein, der Glaube allein, wenn wir sagen, die Gnade allein, dann umschließt das die subjektive Seite, in der wir uns das objektive Heil in Christus aneignen. Und das schließen die sogenannten Arminianer aus. Das sind die Menschen, die davon ausgehen, dass der Mensch im Blick auf das Heil vor Gott einen freien Willen habe. Die sagen, da ist auf der einen Seite Jesus, der alles vollbracht hat, aber jetzt bist du dran, jetzt musst du glauben und das ist dein Werk. Ja? Ist ein Werk des freien Willens. Nein, das ist nicht ein Werk des freien Willens. Es ist Gnade, wenn du es annimmst und annehmen kannst. Es ist Gnade. Und darum umfasst, wenn wir sagen Gnade allein, diese Gnade mehr als nur etwas Objektives, sondern auch die subjektive Heilsaneignung. Ganz, ganz wichtig. Also, Gott zog es ihnen an. Ist das nicht wunderbar? Die beiden waren sozusagen passiv. Es geschah etwas an ihnen. Gott tat alles. Gott sorgte für sie. Und er kleidete sie hier ein als Bild für das Kleid der Gerechtigkeit, das wir haben in Christus Jesus. Gottes Gedanke, Gottes Tat in jeder Hinsicht. Gottes Liebe, sein Werk allein, seine Gnade in seinem geliebten Sohn. Wir sehen also, wie Gott hier bereits am Anfang der Menschheitsgeschichte unmittelbar nach dem Sündenfall für das Heil des Menschen Sorge trägt und dafür dieses Bild der Kleidung gebraucht und auch des Schlachtens eines Tieres, des Blutvergießens, hier schon. Ja, bevor er diese Welt schuf, hatte er Christus bereits als Lamm Gottes ausersehen, wie Petrus schreibt. Gott wurde vom Sündenfall des Menschen nicht überrascht. Ja, und dass er sich dann händeringend überlegte, was soll ich jetzt nur machen, ne? Ja? Jetzt sind die beiden von mir abgefallen. Sie haben mein Gebot übertreten. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Und dass ihm dann irgendwann mal eine gute Idee gekommen ist, ne? Seinen Sohn zu geben für diese beiden oder für das ganze Menschengeschlecht, um sie zu erlösen und damit der Mensch wieder Gemeinschaft mit ihm haben könnte. Nein. Es war Plan von Ewigkeit her. Gott wusste immer schon, was er tat. Er kam nicht jetzt erst auf den Gedanken. Ja, er war nicht überrascht von dem, was da geschah. Alles wurde von ihm innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit von Ewigkeit her geplant. Und so wollen wir heute Vormittag hier die Güte Gottes preisen, ihr Lieben, die für unser geistliches und auch für unser leibliches Wohl Sorge getragen hat und Sorge trägt. Wir wollen ihn anbeten, unseren himmlischen Vater, der uns seinen lieben Sohn gegeben hat, indem wir eine vollkommene Gerechtigkeit haben vor Gott. In ihm ist Gott verherrlicht und das gilt mir, das gilt uns. In alle Ewigkeit wollen wir ihn dafür preisen und ihm Dank sagen. Amen.